1 Talk. Jetzt mit Fritz Reichardt.
Willkommen. Wir haben einen Dirigenten zu Besuch, einen Weltstar der klassischen Musik, der auch vielen Menschen ein Begriff ist, die mit Klassik gar nichts im Sinn haben. Unser Gast hat nämlich Anteil daran, dass die friedliche Revolution im Herbst 1989 auch wirklich friedlich blieb. Keine Gewalt lautete das Motto und mit seiner Stimme ist es für die Leipziger verbunden. Kurt Masur ist bei uns, damals Kapellmeister des Gewandhausorchesters in Leipzig, später Chef in New York, London und Paris. Schön, dass Sie da sind, Herr Masur. Guten Tag.
Guten Tag. Ich muss Sie leider gleich verbessern.
Ach.
Der Titel heißt nicht Kapellmeister des Gewandhauses, sondern Gewandhauskapellmeister. Das war einer der stolzesten Titel, die überhaupt vergeben wurden konnten. Und hinterher haben wirklich da die Presse, aber nicht die Ostpresse, das war nur die Westpresse, den Fehler gemacht. Er ist Kapellmeister vom Gewandhaus. Kapellmeister war zu dieser Zeit ein zweitrangiger Dirigent. Ein
Chefdirigent
war er. Nein, ich muss es Ihnen sagen, weil ich möchte auch, dass in Zukunft dieses Amt, was von Furtwängler, Bruno Walter, von Mendelssohn bekleidet wurde, dass dieser Name einfach bleibt. Der muss bleiben.
Gewandhauskapellmeister. Man hat Sie auch immer wieder mal seit diesem Oktober den Dirigenten der deutschen Einheit genannt, Herr Masur. Wie finden Sie das?
Ich fand es nicht gut, weil zu viel Schwergewicht gelegt worden ist auf diesen Moment in meinem Leben. Was ich in Leipzig getan hat, war eigentlich das, was ich an Haltung immer hatte. Ich war dort Gewandhauskapellmeister. Die Menschen vertrauten mir. Und ich erfuhr von jungen Leuten, dass an diesem Tag scharfe Munition ausgegeben worden ist und die Gefahr besteht, dass geschossen wird. Und in dem Moment habe ich natürlich gedacht, du bist hier in Leipzig einer der bekanntesten Persönlichkeiten. Du musst etwas tun. Und das war einfach das, was ich getan habe. Und das Glück war, dass es gelungen ist. Hätte auch schief gehen können.
Vielleicht kein Dirigent der Einheit, aber auf jeden Fall ein Dirigent, der seinen Landsleuten in einem Augenblick höchster Anspannung einen großen Dienst getan hat. Kurt Masur in HR1. Ich bin gespannt. Sie hören HR1 Talk mit dem in der Welt berühmten Dirigenten Kurt Masur, der in einem bestimmten historischen Moment im Oktober 1989 zu einem der Helden in der sogenannten Heldenstadt Leipzig wurde, als die Montagsdemonstrationen den Anfang vom Ende der SED-Diktatur einläuteten und, ob gewollt oder nicht, auch den Beginn der deutschen Einheit, deren 20. Jubiläum wir in diesem Jahr begehen. Aber ich nehme an, Herr Masur, wenn Sie den Dirigenten der Einheit nicht so ganz schön finden, dann möchten Sie auch nicht so gerne als Held bezeichnet werden, oder?
Nein, eigentlich keiner von uns. Ich glaube, dass die Leipziger in ihrem wachen Verstand, es war die einzige Stadt, die auch in der Zeit der Trennung noch internationales Flair hatte durch die Leipziger Messe. Es war immer ein Platz, in dem man Handel getrieben hat. Das hat der Stadt den Flair gegeben. Und die Entstehung dieses Gewandhausorchesters war auch etwas Seltsames, weil alle kleineren Städte hatten einen Fürsten oder einen König und all diese Persönlichkeiten haben sich ein Orchester geschaffen. Und man muss sich überlegen, dass damals in Leipzig eine Bürgerschaft bestand, die gesagt, wir haben keinen Fürsten, aber ein Orchester müssen wir auch haben. Und dadurch kamen zuerst mal die 16 Musiker zusammen, die dann angefangen haben, nicht nur in der Kirche zu spielen, sondern auch bei Festlichkeiten und so weiter. Und diese Geburtsstunde des Gewandhauses hat mich immer fasziniert. Das Orchester hat bis heute diese nahe Verbindung zu den Menschen der Stadt. Und das war das Geheimnis vielleicht, warum das in Leipzig überhaupt auch politisch so passieren konnte.
Für Ihre Verdienste um Demokratie und Freiheit in Deutschland und für Ihr künstlerisches Lebenswerk sind Sie in Berlin jetzt mit der Urania-Medaille ausgezeichnet worden, ebenso wie früher schon Richard von Weizsäcker und Hans-Dietrich Genscher. Sie haben in Ihrem Leben unendlich viele Preise und Auszeichnungen bekommen sollen, aber trotzdem ein bescheidener Mensch sein. Stimmt das?
Ich glaube ja.
Aber wenn einem ernstzunehmende Menschen Verdienste um Demokratie und Freiheit in Deutschland zuschreiben, viel mehr geht ja eigentlich gar nicht, dann muss man das ja auch ernst nehmen. Also berührt Sie eine solche Auszeichnung?
Oh ja, sehr. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich nehme sie nur dann gerne entgegen, wenn ich damit den Menschen, die mich die ganze Zeit in derselben Richtung unterstützt haben, auch das Gefühl gebe, es hatte Sinn, dass wir das getan haben. Ich nehme solche Auszeichnungen nie für mich persönlich.
Sie sind im 83. Lebensjahr, wenn ich das sagen darf, aber lassen nicht nach, in Ihrem Elan große Orchester zu großen Leistungen zu führen. Nun ist HR1 kein Klassikprogramm, aber auch auf dieser Welle gibt es viel Musik, sodass wir gern uns etwas erzählen lassen von Ihnen über die Magie und auch den Zauber der Musik. Seit 60 Jahren bemühen Sie sich, diese Magie und diesen Zauber wirksam werden zu lassen. Wenn Sie damit Erfolg haben, woran merken Sie das?
Ich merke es dann am meisten, und das ist das, wo ich selbst manchmal überrascht bin, dass nach Schluss eines Werkes das Publikum erst einmal unfähig ist zu klatschen. Wir wissen ja, wie die Reaktion auf dem Fußballplatz ist, wenn ein Tor geschossen wird. Dann schreien die ringsherum auf und es ist eine ganz spontane und echte Emotion. Aber wenn ich die 9. Beethoven beende und die Menschen haben gespürt, dass Beethoven dieses Stück geschrieben hat zu einer Zeit, als er krank war, als er total allein war, als er nichts mehr hörte, als es ihm nicht gut ging. Und dann Freude schöner Götterfunken zu komponieren. Wie viel Größe gehört dazu? Wie viel Vorstellung von seiner eigenen Bedeutung muss er gehabt haben, dass diese Botschaft er noch unbedingt der Menschheit übergeben wollte? Und wenn nach einer Aufführung der 9. manchmal noch eine halbe Minute Stille ist, dann sage ich, heute haben sie dich verstanden und Beethoven auch.
Der Dirigent Kurt Masur in HR1. Um seine Anfänge kümmern wir uns gleich. Auch Weltstars haben mal klein angefangen. Da macht der Dirigent Kurt Masur keine Ausnahme. Sein Lebensweg begann im Sommer 1927 in der damals noch deutschen Stadt Brieg in Schlesien. Vater Masur betrieb ein Elektrogeschäft, war leider dem Alkohol nahe. Die Mutter hielt alles zusammen, das Geld war eher knapp. Sie waren der Jüngste nach zwei Schwestern. Wenn Sie an Ihre Kindheit denken, Herr Masur, sind das angenehme Erinnerungen?
Es sind eigentlich schöne Erinnerungen. Dass der Vater in dieser Richtung ein bisschen schwach wurde, haben wir uns hinterher versucht zu erklären, und es ist auch erklärbar. Es ist so viel schiefgegangen, es ist eine Fabrik abgebrannt, es ist also viel geschehen, was in dieser Zeit der ärgsten Inflation in Deutschland einen Menschen schon verzweifeln lassen konnte. Er war schon ein großartiger Mensch und er war Ingenieur, er war nicht irgendein Elektriker. Und er hat mir sogar beigebracht, mit ihm zusammen noch Leitungen zu verlegen. Also wir haben damals viele kleinere Orte noch mit Strom beschickt, als die Dörfer alle noch kein elektrisches Licht hatten.
Er hätte es auch gern gesehen, wenn Sie auch Ingenieur geworden
wären. Ja, natürlich, das hielt er für den ernsteren Beruf.
Und dann verdanken wir, vermute ich, auch dem Klavier in Ihrem Wohnzimmer, dass Sie Musiker geworden sind. Irgendwann jedenfalls wissen Sie, Sie wollen Dirigent werden, sind aber ein scheuer Junge, nach Ihren eigenen Worten ein Mauerblümchen. Aber ein Mauerblümchen als Dirigent, das geht nicht. Was haben Sie da gemacht?
Naja, für mich gab es keinen Ausweg. Ich habe zu der Zeit sehr gut Klavier gespielt. Und im Alter von 16 Jahren erklärte mir ein Arzt, Masur, Sie haben die dippertransche Kontraktur, das heißt, Ihre Sehnen der Hand werden sich zusammenziehen und Sie können kein Instrument spielen. Und da war meine Verzweiflung natürlich sehr da. Und zu dieser Zeit hörte ich mein erstes Symphoniekonzert, ausgerechnet die 9. Symphonie von Beethoven auf dem Programm. Und da dachte ich, Dirigent könntest du ja werden. Und alle belächelten mich, weil ich ja, wenn 3-4 Leute zusammen an mir zuhören, immer angefangen habe, nach Worten zu suchen und mich gar nicht so recht gut ausdrücken konnte. Keiner hat richtig daran geglaubt. Und ich glaube, die Eigenschaft habe ich mir bis heute bewahrt. Wenn ich merke, jemand glaubt nicht an mich, dann wachsen meine Kräfte ins Unendliche.
Mit 17 müssen Sie noch Soldat werden, kurz vor Toreschluss. 3 blutige Monate in Holland. War das eine Lebenserfahrung?
Es war ein traumatisches Ereignis für mich. Ich war in einer Kompanie von ungefähr 135 17-Jährigen. Davon blieben dann in dem Boot, in dem wir zurückfuhren, noch 37 übrig. Das war etwas, was ich in dem Augenblick real gar nicht erfasste. Ich habe, glaube ich, gehandelt wie ein Tier. Wenn wir kämpfen mussten, wenn wir angegriffen haben, habe ich das gemacht. Und wenn wir verschwinden mussten, um nicht einfach abgeknallt zu werden wie die Hasen, habe ich auch das gemacht. Als ich dann begann, darüber nachzudenken, wurde mir bewusst, dass, wenn mir bewusst gewesen wäre, in welcher Gefahr ich war, ich bestimmt den Mut gar nicht aufgebracht hatte.
Nach dem Krieg können Sie in Leipzig endlich beginnen mit Ihrem Musikstudium, brechen aber nach 2 Jahren ab und nehmen eine Stelle an der Oper in Halle an. Ihre Karriere als Dirigent dann ist legendär, erst in der DDR, dann dürfen Sie auch ins kapitalistische Ausland reisen. Sie leiten berühmte Orchester in Europa und Amerika. Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, ich bin ein besonderer Mensch mit besonderen Gaben?
Wenn ich nicht heute manchmal noch daran zweifeln würde, würde ich Ihnen die Wahrheit nicht sagen.
Kurt Masur in HR1. Auf seine Erfahrungen in der DDR kommen wir noch. Mit Fritz Reichert und dem Dirigenten Kurt Masur. Irgendwo, Herr Masur, fand ich die mir etwas schillernd erscheinende Beschreibung, Sie seien der unerbittliche Freund Ihrer Orchestermusiker. Klingt für mich fast etwas bedrohlich. Was hat es mit dem unerbittlichen Freund auf sich?
Wissen Sie, das war vielleicht sogar erst entstanden bei den New Yorker Philharmonikern. Als ich dorthin ging und mein Freund Klaus Tönstedt, einer der großen Dirigenten, der rief mich an und sagte, sag mal, du willst Chef bei den New Yorkern werden? Du machst ja Selbstmord. Das sind die reinsten Dirigentenkiller. Und das Kuriose war, dass ich mit dem Orchester begann, aber in derselben Weise, wie ich mit anderen Orchestern auch begann. Nämlich Respekt, aber auch mit Wahrheit, mit der nackten Wahrheit. Und ich erinnere mich dann, dass bei einer der ersten Orchesterbefragungen durch einen Reporter meine beiden Solobratscherinnen gesagt haben, ja, wie ist denn das mit Masur, er soll so unnachgiebig sein. Sie haben gesagt, ja, aber wir spielen besser als jemals zuvor und, was dazu kommt, wir lieben die nackte Wahrheit, die er uns sagt. Wir wissen genau, dass er recht hat und versuchen, seine Wünsche und seine Erwartungen so gut zu erfüllen, wie wir können.
Der unerbittliche Freund. Kurt Masur in HR1 Talk. Auch das gab es in der DDR, Arbeitslosigkeit. Unser Gast, der Dirigent Kurt Masur, hat sie Mitte der 60er erlebt. 3 Jahre lang, nachdem er wegen zu unterschiedlicher Vorstellungen als Chefdirigent der Komischen Oper in Berlin gekündigt hatte. Sie haben am Ende, habe ich sogar gehört, Herr Masur, ihr Auto verkauft, um finanziell über die Runden zu kommen. Kein Orchester, in der Zeit ging auch ihre erste Ehe auseinander. Wie schwierig war diese Zeit für Sie?
Oh, ich war schon sehr verzweifelt, natürlich. Man fühlt sich ja in dem Moment einfach auch hilflos. Und es war völlig klar, es war zu dieser Zeit gefährlich, so zu gelten, dass man einfach in politischer Hinsicht nicht nun unbedingt bereit ist, alles das mitzumachen, was man erwartet. Und als ich dann gekündigt hatte, einfach aus Gründen, dass ich spürte, ich entwickle mich nicht weiter. Da hat man das natürlich im Ministerium entsprechend vermerkt und dachte, der Masur will nach drüben gehen. Und ich war dann beim stellvertretenden Minister und er wollte mit mir sprechen und ich sage, ich habe jetzt eine Einladung bekommen von Venedig, um dort den Lohengrin zu dirigieren. Da sagte er zu mir, ja, das tut mir leid, Sie wissen genau, dass Sie nicht fahren können. Ich habe ihm gesagt, wissen Sie, ich habe zugesagt und ich werde gehen. Und wenn mir an der Grenze was passiert, sind Sie mit Schuld.
Da war der Masur eben noch arbeitslos und dann haut er beim Minister so auf die Pauke. Wie ging das?
Naja, das war der Rande der Verzweiflung bei mir. Und derselbe Minister sagte zu mir ein paar Tage später, wenn ich nicht gespürt hätte, dass das die Wahrheit war, dann hätte ich wahrscheinlich nicht darum gekämpft, dass wir doch noch einen Pass kriegen.
Also Sie durften nach Venedig in den 60er Jahren als Mann aus der DDR. Wie war das in Venedig?
unwirklich schön.
Herr Masur, Sie hatten Ihre Konflikte in der DDR, Sie haben gerade einen geschildert, waren aber auch einer Ihrer Stars. Sie bekamen den Nationalpreis. Wie einverstanden waren Sie mit der DDR?
Das änderte sich. Ich glaube, bei allen. Ich habe mit allen, mit denen ich später gesprochen habe, eigentlich dieselbe Erfahrung gemacht. Als Brecht nach der DDR kam, er glaubte, dass da das neue Deutschland entsteht. Ich habe mit Busch, dem Barrikadensänger, zusammengesessen. Und ich war erschrocken. Nach einer Aufführung des kaukasischen Kreidekreises sagte er plötzlich, aber Masur, das hier ist nicht das Deutschland, für das ich mein Leben riskiert habe. Und auf einmal wurde mir eins klar, wie kann man eigentlich all diese Ideen, die ja gut aussahen, wie kann man die überhaupt lebensfähig machen? Ja, und wenn ich heute darüber nachdenke, wie kann man die Welt lebensfähig machen?
Ihre Leipziger Jahre mit dem Gewandhausorchester von 1970 bis 1996 nannten Sie mal die Grundlage Ihres künstlerischen Lebens. Und als im Herbst 89 mit den Montagsdemonstrationen die friedliche Revolution begann, machte Sie das Vertrauen, das Sie als Gewandhauskapellmeister erworben hatten, zu einer wichtigen Person, weil Sie dazu beitragen konnten, dass kein Blut vergossen wurde. Wie wichtig war diese Zeit für Sie?
Ich hatte überhaupt keine andere Möglichkeit, anders zu handeln. Ich hätte die Selbstachtung total verloren. Es gab sehr viele Menschen, von denen ich spürte, dass sie sich nicht identifizierten. Ich glaube, Deutschland war durch das Ende des Zweiten Weltkrieges und durch die ganzen Erlebnisse mit Hitler unfähig geworden, noch an irgendetwas wirklich vorbehaltlos zu glauben.
Kurt Masur in HR1 Talk. Gleich kommt unser Überraschungsgast, Herr Masur.
I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore.
Und jetzt kommt unser Überraschungsgast, Herr Masur, ein Mann aus Leipzig. Er ist, wie Sie, berühmt in der Stadt und tritt auch auf, weshalb er jetzt leider nicht mit uns sprechen kann. Darum habe ich vor der Sendung mit ihm telefoniert. Er ist, auch wie Sie, einer der sogenannten Leipziger Sechs, die am 9. Oktober 1989 bei der großen Montagsdemonstration, als alle eine Eskalation der Lage befürchteten, der Parole keine Gewalt zum Durchbruch verhalfen. Er ist Kabarettist. Die bekannten Akademiker waren schon zu DDR-Zeiten seine Heimat. Haben Sie eine Ahnung, wer es ist?
Lutz Lange natürlich.
Genau, Bernd Lutz Lange, ja. Der Kabarettist. Ich habe mit ihm schon telefoniert. Hören Sie mal. Herr Lange, die Lage in Leipzig war an diesem 9. Oktober extrem gespannt. Es gab Gerüchte, die Staatsmacht wolle durchgreifen, es solle geschossen werden. Sie, der Theologe Zimmermann und die SED-Leute Wötzel, Meyer und Pommer trafen sich dann am Nachmittag in Kurt Masurs Haus. Welche Rolle spielte Herr Masur in diesem Kreis?
Naja, den wie ich und wie auch der Theologe. Einfach Leute, die in großer Sorge waren, dass es zum Schlimmsten kommen könnte. Und er hat natürlich als ein Mensch der Kultur den verantwortlichen Sekretär für Kultur angerufen.
Kurt Masur ist ja nun schon körperlich eine eindrucksvolle Person, als Dirigent zudem daran gewöhnt, sich durchzusetzen, nehme ich mal an. Beanspruchte er die Führungsrolle?
Darum ging es an dem Tag überhaupt nicht. Man muss noch dazu sagen, dass Masur einige Zeit voraus erstmalig angesprochen in einem ARD-Interview gesagt hatte, nachdem darüber geredet wurde, was sich in Leipzig abspielte. Ich schäme mich, wenn ich mich richtig erinnere. Das war also ein ganz deutliches Zeichen. Ein Mann der DDR sagt so einen Satz in der Öffentlichkeit. Und dann gab es ja einen schlimmen Polizeieinsatz gegen ein nicht genehmigtes Treffen von Straßenmusikanten. Und da hat dann Masur Flagge gezeigt und hat also in seinem Gewandhaus als Hausherr eine Veranstaltung in die Wege geleitet, Begegnung im Gewandhaus, da trafen wir uns dann dort und da hat er von diesen unglaublichen Vorkommnissen aus einem Brief vorgelesen. Die Musikanten wurden also verhaftet und insofern war also schon im Vorfeld dann der Punkt gekommen, wo der Dirigent sich sozusagen über das Dirigentenpult hinaus an die Öffentlichkeit wandte.
Sie haben den Aufruf gegen Gewalt schließlich in Masurs Dienstzimmer auf seiner Maschine geschrieben. Dann wurde er in Windeseile in der Stadt verteilt. Sie schlugen dann auch vor, Masur solle den Aufruf sprechen, der dann abends auf den Leipziger Straßen per Lautsprecher verbreitet wurde, weil er die meiste Autorität besäße. Wie hat er sich die verdient?
Wir wollten das so machen, dass ein Redakteur vom Sender Leipzig den Aufruf sprechen sollte. Und da habe ich gesagt, das geht nicht, es muss der bekannteste von uns Sachsen machen. Und das war natürlich Kurt Masur. Es war ja klar, ein Mann, der in dieser Stadt, in dieser Funktion ist und natürlich auch sehr beliebt, war es natürlich wichtig, dass er das sagt.
Kurt Masur war dann auch als DDR-Staatspräsident im Gespräch, später sogar als Kandidat für das Bundespräsidentenamt. Er wollte nicht, aber hätten Sie ihm das zugetraut?
Also zugetraut auf alle Fälle, aber ich glaube, das ist schon mal schöner gewesen, dass er bei seiner Sache geblieben ist.
Was wünschen Sie Kurt Masur?
Ich wünsche ihm, dass er natürlich noch viele Jahre sehr aktiv sein kann, aber ich habe ihm auch schon vor Jahren gesagt, Mensch, du könntest auch ein bisschen weniger machen und das Leben noch mehr genießen, aber er schafft es irgendwie trotzdem noch viel zu machen und das Leben scheinbar auch noch zu genießen.
Der Leipziger Kabarettist Bernd Lutz Lange. Haben Sie irgendwelche Einwände, Herr Masur?
Nein, er ist ein guter Freund und ich glaube, wir beide kennen uns sehr gut im Innersten. Ich bin ja ein Liebhaber des Kabaretts und ich muss sagen, dass dieses Kabarett und gerade er in der DDR-Zeit ungeheuer viel Mut bewiesen haben. Sie haben viel riskiert und es ist eigentlich mal gut gegangen, weil sie, glaube ich, so gerade an der Grenze mal vorbeigestellt sind.
Kurt Masur in HR1. Nach den 11 Uhr Nachrichten ist er auch noch da.
HR1 Talk. Jetzt mit Fritz Reichhardt.
Willkommen. Der geborene Schlesier, erprobte Leipziger und heutige Weltbürger Kurt Masur ist zu uns gekommen, von Beruf international geschätzter Dirigent. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Masur. Guten Tag.
Guten Tag. Ich freue mich auf Sie.
Herr Masur, während der Terroranschläge vom 11. September 2001 waren Sie mit Ihren New Yorker Philharmonikern in Europa. Aber ein paar Tage später haben Sie mit ihnen in New York dann das Requiem von Brahms aufgeführt, eine Musik zum Totengedenken also. Wie war Ihnen an diesem Abend zumute?
Das ist mit Worten schwer zu beschreiben. Die Menschen, die dort kamen, waren in gleicherweise erschüttert über das, was geschehen war. Und man musste nicht viel Worte verlieren. Wir haben nur darum gebeten, dass am Schluss Stille herrscht und wir alle schweigend nach Hause gehen. Ich werde nie mehr in meinem Leben und habe niemals vorher ein Erlebnis gehabt wie dieses, dass jeder Zuhörer, jeder Musiker, jeder Solist, jeder Chorsänger, alle, die dort in dem Haus versammelt waren, das Gleiche empfunden haben wie der Nachbar oder wie den Menschen ringsherum. Das Erlebnis, dass endlich Brahms bei dem Reichtum, den er auch an Schönheit ausgeschüttet hat, das Gedenken an das Leben, so wunderbar wiedergegeben wurde durch das Orchester und die Ausführenden und so wunderbar und ergriffen vom Publikum empfangen wurde, zählt zu den größten Erlebnissen, die ich in meinem Beruf haben konnte.
Kurt Masur in HR1 Talk. Auf unseren Fragebogen kommen wir gleich. Sie hören HR1 Talk mit dem Dirigenten Kurt Masur, der das Ausfüllen von Fragebögen vermutlich als zeitverschwendende Zumutung empfindet, unserem kleinen Fragebogen jetzt aber wahrscheinlich sehr wohlgefällig entgegensieht. Das ist doch so, Herr Masur, nicht?
Wir werden sehen. Okay.
Ich lege los. Mein liebstes Privileg als weltberühmter Mann ist?
Mich nicht weltberühmt zu fühlen.
Ich hasse es, wenn
Menschen unaufrichtig sind.
Von meinen 5 Kindern, das älteste ist, glaube ich, im 60., der jüngste im 33. Lebensjahr, von meinen 5 Kindern habe ich gelernt,
dass Kinder keine Kinder sind und dass man als Erwachsene Kinder nie als Kinder behandeln sollte.
Und was hat Ihnen Ihre japanische Frau, die Musikerin Tomoko Sakurai, beigebracht, mit der Sie in dritter Ehe verheiratet sind?
Alles, was die Menschen an mir bemerkt haben in den letzten 35 Jahren.
Ein Stück Butter, ein halbes Pfund, kostet ungefähr.
Du lieber Gott. Ungefähr jetzt nach unserer Währung sicherlich 2,50 Euro.
Sie gehen vermutlich selten einkaufen, oder?
Ja, sehr selten.
Aber der Preis war gar nicht so schlecht für eine gute Butter.
Gut.
20 Jahre deutsche Einheit.
Ja, große Aufgabe für uns.
Einsam.
Bin ich auf der einen Seite sehr oft, auf der anderen Seite eigentlich nie, weil es Menschen gibt, die immer an mich denken und die wissen, dass ich auch immer an sie denke.
Die Finanzkrise.
Stört mich nicht.
Liebe.
Brauche ich täglich.
Der liebe Gott.
Ist immer da.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass es wenig Demokraten gibt in der Welt.
Volkslieder.
Fehlen uns hier in Deutschland. Wir müssen damit wieder beginnen und wir haben schon angefangen in Leipzig. Dass unsere Kinder es wieder lernen und lieben lernen.
Lampenfieber.
Ist immer da, aber nicht zerstörerisch.
Mein Lieblingsessen?
Das mir meine Mutter immer gekocht hat, das war Apfelreis, süßer Apfelreis mit gebratener Kalbsleber mit Zwiebeln.
Das war schon was Feines.
Ja.
Die Ehrenbürgerschaft meiner Geburtsstadt Brieg, früher deutsch, heute polnisch.
Hat mich sehr berührt, weil sie eigentlich das Resultat war eines Musikfestivals, welches ich mit Grand Sienic, mit einem Komponisten und Pianisten aus Brieg gegründet habe, der nach einem Konzert mit den New Yorker Philharmonikern in Warschau vor mir stand und sagte, Sie sind in Brieg geboren, ich bin auch in Brieg geboren, wir müssen zusammenarbeiten. Und wir haben also dieses Festival begründet. Es heißt Festival der Verständigung. Und es hat dazu geführt, dass wenn ich nach Brieg komme, keiner darüber spricht, wir sind Polen und Sie sind Deutscher. Sie sagen, wir alle sind Schlesier.
Erich Honecker.
Der Mann hatte meiner Meinung nach unheimlich viele Hemmungen. Er hat sich bemüht, freundlich zu sein. Er hat sich bemüht, eine gute Figur zu machen. Und er war nicht ein geborener Staatsführer. Das für mich Entscheidende war, wenn ich ihm begegnet bin, er hat mich geachtet, aber muss gewusst haben, dass der Masur kein Parteigänger ist.
Kurt Masur beantwortet den HR1-Fragebogen. Ich danke schön und auf die Musik kommen wir gleich. Jetzt könnte uns Kurt Masur, der große Dirigent, gern mal etwas von Musik erzählen, falls es die Musik überhaupt gibt. Wie gesagt, hier in HR1 hört man andere Musik als die, die Sie machen. Anderswo hört man wieder andere Musik. Ist die Vorstellung, Herr Masur, es gäbe die Musik vielleicht sentimentaler Quatsch?
Es gibt Musik, die kann Ihnen die Ohren voll träufeln und Sie machen sich überhaupt keine Gedanken, dass da irgendetwas laufend gedudelt wird. Und wir haben Musik, die in viele Richtungen gebraucht wird und notwendig ist. Für mich ist Musik immer da überzeugend, wo sie dem Versuch, sich auszudrücken, entspricht. Da ist also Rock'n'Roll und die Beatles sind für mich Revolutionäre gewesen, zum Beispiel.
Wenn eine Mutter ihrem Kind beim Einschlafen etwas vorsingt, geht ein Samenkorn der Menschlichkeit in diesem kleinen Wesen auf. Zitat Masur. Sie können aber auch anders. Dass Musikerziehung fehlt, ist ein Verbrechen an der Jugend. Auch Zitat Masur. Herr Masur, was lehrt uns Musik? Und was fehlt uns, wenn wir sie nicht haben?
Es fehlt uns genau die Totalität eines Menschen, der empfinden und denken sollte. Und diese Balance ist für mich immer das Wichtigste gewesen, in meinem Leben zu erreichen.
Haben Sie erlebt, dass Musik Menschlichkeit bewirkt?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt zum Beispiel einen jungen, weltberühmten Dirigenten, Dudamel, kommt aus Südamerika, ist in einem Land aufgewachsen, Venezuela, in dem die Trennung zwischen Arm und Reich so fatal war, dass dort fast täglich Konflikte entstanden. Und er hat versucht, die Kinder aus den armen Bereichen musikalisch so zu bilden, dass sie Freude am Instrumentenlernen haben, dass dort immer mehr musiziert wurde, klassische Musik gemacht wurde. Und dasselbe habe ich auch in den USA erlebt, mit Kindern, Und das hat sich so fantastisch entwickelt, dass diese Kinder wirklich einen Sinn im Leben sahen.
Seit Ihrem 16. Lebensjahr liegt Ihnen Beethovens 9. Sinfonie am Herzen. Die große mit dem Chor, Freude schöner Götterfunken, seit umschlungen Millionen diesen Kuss der ganzen Welt. Heute ist es auch die Hymne Europas. Wenn Sie diese Sinfonie dirigieren, passiert nach Ihren Worten immer etwas Neues. Es ist immer ein wenig anders. Aber die Noten ändern sich. Meister Beethoven ändert sich auch nicht mehr. Was also macht diese alte Musik immer wieder neu für Sie?
Ich habe einmal, und das klingt jetzt banal, zu meinem Chor in Dresden gesagt, da waren die Amerikaner gerade auf dem Mond gelandet. Und da kommt die Stelle, über Sternen muss er wohnen, Gott. Habe ich gesagt, wisst ihr, wie weit das für Beethoven war? Er konnte sich nicht erklären, was mit Universum oder mit Entfernungen. Er hätte sich nie denken können, dass man auf dem Mond landen kann. Also was schwebte ihm vor mit Übersternen? Es schwebte ihm viel mehr vor und ein viel größerer Weltraum, als ihr ihn in eurer Vorstellung habt. Und wenn wir uns das nicht vor Augen halten, dann können wir den Höhenflug dieses Komponisten gar nicht nachvollziehen.
Sie machen Musik, Herr Masur. Und was macht Musik mit Ihnen?
Musik für mich, das gehört nicht zum Leben, das ist Leben. Ich musste mich immer zwingen, wenn ich vom Klavier zurückkam, mit der Realität des Lebens fertig zu werden. Ich war immer ein Träumer, aber nicht so weltfremd, dass man sagen konnte, ich sei dann völlig unbeholfen. Nur, dass Musik ganz von Anfang an, als ich mir auf diesem Möbelstück Klavier die Töne zusammensuchte von Liedern, die ich gelernt hatte als Kind, das war für mich der Weg, wo ich bereits mit 10 Jahren begriffen habe, ohne Musik kannst du gar nicht leben.
Kurt Masur in HR1. Um sein Leben als Weltstar geht's auch noch. Mit Fritz Reichert und dem Dirigenten Kurt Masur, der eine Person der Zeitgeschichte ist, nicht nur als Musiker, sondern auch wegen seines Einsatzes für den friedlichen Verlauf der Revolution in der DDR. Sie haben gerade eine Mini-Deutschland-Tournee mit dem Orchestre National de France aus Paris gemacht, dessen Ehrendirigent Sie sind, Herr Masur. Erster Auftritt war in Frankfurt. Sie und Ihr Orchester sind Beifall und Jubel gewöhnt. So sehr, dass Sie irgendwann mal sagten, ach, der Beifall ist es nicht, wenn er nicht gleich kommt, weil die Leute noch gebannt sind. Das macht mich stolz. Aber kein Beifall, das wäre ein Schock, oder?
Ich glaube, für mich auch nicht. Weil die Erfahrung, die ich schon geschildert habe mit dem Brahms-Requiem nach 9/11 in New York, lässt mich schon manchmal wünschen, dass die Menschen auch sagen, nicht klatschen jetzt, lass nach Hause gehen.
Haben Sie mal ein Publikum erlebt, das widerspenstig war oder geradezu gegen Sie?
Leider nicht, aber gleichgültig ja. Oder ich habe jetzt New Yorker Publikum erlebt, welches überhaupt keinen Respekt hat, in einen Konzertsaal zu gehen und sich auch gleichzeitig noch zu unterhalten. Wo ich dann meinen schönen Einfall hatte.
Was haben Sie dann gemacht?
Einmal bin ich in der Mitte, bin ich einfach abgegangen und habe unterbrochen. Als ich wieder zurückkam, bekam ich Applaus. Und dann war Totenstille.
Herr Masur, warum haben Sie vorhin gesagt, Sie halten die Beatles für revolutionär?
Ja, weil sie es waren. Man kann hinterher sagen, das war eine Marketing-Spekulation. Aber das stimmte nicht. Die sind in den Slums da groß geworden und haben so gut als möglich gesungen. Und auf einmal wurden sie entdeckt. Und natürlich war das, was danach der Welt erfolgt, war organisiert. Das ist außer Frage. Aber die Genialität dieser jungen Leute war phänomenal.
Wollen wir was von den Beatles spielen jetzt?
Können wir machen. Yesterday.
Yesterday.
Wie lebt man eigentlich als Star-Dirigent, als Weltstar? Kurt Masur können wir fragen, er ist beides. Als Sie 80 wurden, Herr Masur, haben Sie mal erzählt, wie Ihr Jahr so aussieht. Etwa 6 Wochen mit Ihrer Frau in Ihrem Leipziger Haus, 6 Wochen in Ihrem Haus in New York und 9 Monate unterwegs in aller Welt. Das ist bald 3 Jahre her. Wie sieht das jetzt aus?
Dass meine Frau im Augenblick in Tokio ist und ich hier. und wir werden uns in ein paar Tagen in Essen wieder treffen.
Ein Haus in Leipzig kann man sich vorstellen, Herr Masur. Eines in New York ist schon was anderes. Ist das ein Haus mit Garten mitten in der Stadt, mit Personal, sodass Sie jederzeit vorbeikommen können?
Also, man fährt 35 Minuten mit dem Auto nach Manhattan rein ins Zentrum von unserem Haus aus.
Es ist schön an der Küste.
Es ist ja gleich bei Long Island, also wir haben nur mit dem Auto 5 Minuten dahin zu fahren. Wir sind inmitten von Bäumen, wir sind umgeben mit Tausenden von Eichhörnchen. Wir haben einen Fuchs bei uns im Winter gesehen.
Ein richtiges New Yorker Haus.
Ein richtiges New Yorker Haus.
Sie haben mal gesagt, in New York klopft einem jeder Bauarbeiter auf die Schulter. Die Leute sind einfach selbstbewusster. Und in Deutschland sind sie irgendwie beengt von Respekt. Gerade Ihnen gegenüber wahrscheinlich.
Es ist besser geworden. Ich bin sehr froh darüber. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch populärer aussehe als früher. Aber das ist in Deutschland, glaube ich, diese Art Selbstbewusstsein ist größer geworden.
Ihre japanische Frau, sie hat in der DDR in Leipzig studiert, aber kennengelernt haben sie sich dann in Rio. Ihre Frau hat vor 2 Jahren mal gesagt, ich liebe es, in New York zu leben. Da ist es schwarz, gelb, rot, weiß, grün, es spielt alles keine Rolle. Wenn ich dann nach Deutschland komme, habe ich das Gefühl, ich brauche eine Schutzfolie. Dabei habe sie während der Zeit der DDR mit Ausländerfeindlichkeit gar nichts gespürt, sondern erst nach der Einheit. Wie ist das für Sie, wenn Ihre Frau sowas sagt?
Es tut mir weh, ich weiß es. Wir reden immer ganz offen über das, was uns bewegt. Wenn Sie meine Frau kennen, dann wissen Sie, dass sie völlig unvoreingenommen ist. Sie hat in Rio gelebt, ganz einfach in einer kleinen Wohnung und war Musikerin im Orchester, war eine Carioca, also gehörte einfach dazu. Ich war beeindruckt von diesem damals, jungen Mädchen natürlich. Nachdem ich meine zweite Frau bei einem Autounfall verloren hatte, begegnete mir auf einmal ein Mädchen, wo ich dachte, ich kann mich sowieso nicht wieder verlieben. Bei mir ist einiges zerstört. Und ich kam einfach an ihr nicht vorbei und ich wusste nicht warum. Weil hübsche Mädchen gab es da überall und das war ja nicht das Problem. Das Entscheidende zu spüren, hier ist ein Mensch, der Dinge sehr ernst nimmt. Und für mich war die Faszination bei ihr einfach, dass ich spürte, das ist der erste Mensch, der dir jetzt begegnet, mit dem du glaubst, weiterleben zu können.
In diesem Interview, in dem Ihre Frau sich über ihre Vorliebe für New York und das Gefühl, dass sie in Deutschland eine Schutzfolie brauche, geäußert hat, haben Sie vor 2 Jahren einmal gesagt, das ist mir aufgefallen, die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist die größte Geißel. Das geht nicht. Wir können nicht so weiterleben. Und dann dachte ich, sowas sagt der Jet-Setter Masur, der Sie ja sind, der morgen in Peking oder London schon wieder umjubelt wird und dem normalen Leben doch sehr enthoben ist. Also wie ernst kann es Ihnen eigentlich überhaupt sein mit dem Leben der normalen Menschen?
Ich bin ein normaler Mensch und ich fühle mich als normaler Mensch. Ich rede immer noch über mein Leben und ich rede über meine Arbeit. Dann ist mein größtes Ziel jetzt, so viel als möglich an die junge Musikergeneration weiterzugeben, dass sie lernen, wie viel Musik ihnen helfen kann, die Schwierigkeiten zu überstehen, Kraft zu bekommen, Energie zu behalten und um Dinge zu kämpfen, die sie für wertvoll halten.
Kurt Masur in HR1 Talk. Gleich geht's weiter. Man kann unseren Gast, den Dirigenten Kurt Masur, als einen grandiosen Erfolgsmenschen sehen. Man kann aber auch etwas genauer hinschauen. Sie haben auch viele dunkle Erfahrungen gemacht. Auf eine haben Sie eben schon angespielt, Herr Masur. 1972 verursachen Sie einen Autounfall, bei dem Ihre zweite Frau und noch 2 andere Menschen sterben. Sie selbst sind schwer verletzt. Anklage wird nicht erhoben. Der Staatsanwalt sagt, der Mann ist bestraft genug. Wie es Ihnen damals ging, kann man ahnen. Aber wie haben Sie wieder zurückgefunden ins Leben und zur Musik?
Darüber zu reden ist einfach schwer, das muss ich Ihnen sagen. Aber mit einer Frau, mit der ich eine Beziehung hatte, die einfach bedingungslose Liebe bedeutet hat, sie zu verlieren, nachdem sie lange Jahre warten musste, bevor die Ehe überhaupt möglich war, und ein Jahr später war sie bereits tot. Das habe ich nicht begreifen können. Und wenn man dann Christ ist, und auch ein wenig daran glaubt, dass vielleicht man vom lieben Gott nicht so schrecklich angesehen wird, warum sie dann gestraft werden. Das ist auch schwer zu begreifen. Ich lag natürlich wirklich sehr schwer verletzt im Landambulatorium meiner Schwester und ihres Mannes, der Arzt war, und wachte so langsam wieder auf und nahm die Dinge wahr um mich herum und hörte auf einmal meine Tochter, die 5 Jahre alt war.
Die gemeinsame Tochter.
Die gemeinsame Tochter. Eine Melodie spielen, die sie oft gehört hat. Und was spielte sie? Das war das Bodenthema aus Schwanensee von Tschaikowski. Ihre Mutter war Tänzerin an der Deutschen Staatsoper. Ich glaube, es hat nie mehr etwas mir so wehgetan wie das. Aber ich habe daraus auch die Notwendigkeit begriffen, dass ich weiterleben muss.
Herr Masur, Sie haben 5 Kinder aus 3 Ehen, 3 Söhne und 2 Töchter. Wenn ein begnadeter und unermüdlich tätiger Musiker überhaupt ein guter Vater sein kann, sind Sie mit sich als Vater ganz einverstanden?
Nein, kann ich nicht sein. Ich bin vielleicht jetzt ein bisschen mehr einverstanden durch die Hilfe meiner Frau Tomoko, dass ich die Enkelkinder bewusster wahrnehme. Vor allen Dingen die beiden, die aus der direkten Linie mit ihr entstanden sind.
Die Kinder ihres Sohnes kennen.
Unser Sohn kennen. Er lebt mit seiner Frau jetzt, er ist Dirigent in San Antonio, Texas. Seine Frau ist Chinesin, in San Francisco geboren und eine sehr gute Pianistin. Und er hat eine Tochter, die jetzt etwas über 2 Jahre alt ist. Und gerade vor ein paar Wochen einen Sohn. Das ist eine Weiterführung unserer Gemeinsamkeit, die uns alle sehr glücklich macht.
Zum Schluss, Herr Masur, bitten wir unsere Gäste immer, ob sie uns etwas auswendig sagen mögen. Wenn sie wollen, natürlich nur. Und wenn ihnen etwas in den Sinn kommt.
Etwas ganz Kurzes. Als man Leos Janáček gefragt hat, warum er Dostojewskis Totenhaus komponiert hat als Oper, hat er gesagt, das waren Mörder, das waren Schwerkriminell. In jeder dieser Kreaturen blitzt ein Funke Gottes.
Kurt Masur in HR1. Ich danke Ihnen sehr, Herr Masur.
Ich danke Ihnen für Ihre Fragen.
Hier kommt gleich die Hörerhitparade, HR1 Talk, nächsten Sonntag wieder zwischen 10 und 12. Und wenn Sie das Gespräch mit Kurt Masur noch einmal hören möchten, Sie finden es nachher wie gewohnt im Internet unter hr1.de. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Fritz Reichardt.